Willkommen zu unserem Büchermontag. Am Mikrofon ist Knut Kortzen. Wir befassen uns heute unter anderem mit einem politischen Aktivisten, der als solcher bisher kaum je tituliert worden ist, mit Thomas Mann, der sich aus dem Exil in den Vereinigten Staaten mit Ansprachen wie dieser hier 1941 an seine deutschen Hörer wandte.
Es ist die Stimme eines Freundes, eine deutsche Stimme, die Stimme eines Deutschland, das der Welt ein anderes Gesicht zeigte und wieder zeigen wird als die scheußliche Medusenmaske, die der Hitlerismus ihm aufgeprägt hat. Es ist eine warnende Stimme.
Diese warnende Stimme war die eines politischen Aktivisten, findet der Literaturwissenschaftler Kai Siener, der eben diesem politischen Aktivisten Thomas Mann ein ganzes Buch gewidmet hat. Darüber reden wir in dieser Stunde. Außerdem geht's unter anderem um das letzte Buch des Medienwissenschaftlers Lutz Hachmeister, Hitlers Interviews, der Diktator und die Journalisten. Und wir haben die Schweizer Buchpreisträgerin Sora Del Buono in der Sendung, die für ihr Buch seinetwegen gerade ausgezeichnet worden ist.
Die ganze Welt der Bücher. Literatur am Montag. Auf Bayern 2.
Gedichtbände hat sie auch schon veröffentlicht. Jamila Woods. Hier ist die 35-Jährige mit Boomerang.
I'm giving you it all and nothing at all. I'm waiting for your call and hoping you fall. Room in my heart, I'm hoping you stay, hoping you wait. I'm asking for your patience. You need an affirmation, and I'm breaking my own rules. Find a way so I don't lose you. I think you really wanna dance with me. How could you really wanna dance with me? Do you really wanna dance?
You don't like me, then you won't like me now.
You wanna have another. I forget the hours. Every minute is a season changing with you. It's so easy, sunny days. Will you hold me through the rain? I wanna know, will it be safe if I let you in the space? No one's ever stayed so long. I think you really wanna dance with me. How could you really wanna dance with me? Do you really?
Heute Abend liest im Münchner Literaturhaus die frisch gekürte Trägerin des Schweizer Buchpreises, Sora Del Buono. In ihrem preisgekrönten Roman Seinetwegen schreibt sie über einen Menschen, den sie kaum kannte und ohne den sie aber nicht existieren würde, ihren Vater. 8 Monate war Sora Del Buono alt, als ihr Vater bei einem Autounfall ums Leben kam. 60 Jahre nach seinem Tod begibt sich Sola del Buono auf die Suche nach dem Mann, der den Tod ihres Vaters verursacht hat damals. Was ist aus ihm geworden? Die Suche wird zum Roadtrip durchs eigene Leben und zu einem Streifzug durch die Sozialgeschichte der ländlichen Schweiz. Constanze Alvarez hat das Buch gelesen und die 61-jährige Schweizer Autorin getroffen.
Manche Geschichten schlummern jahrelang vor sich hin und dann wollen sie plötzlich erzählt werden. So hatte Zoda del Buono erstmal nicht vor, über ihren Vater zu schreiben, sondern über alleinstehende Frauen in den 60er und 70er Jahren, konkret über ihre Tante, die Fräulein genannt werden wollte.
Weil das zeigte, dass sie von Männern unabhängig war. So. Und also um diese Geschichte ging es. Aber es war dann tatsächlich so, als ich wieder mal in der Gegend vorbeifuhr und merkte, wie mir jedes Mal da der Atem stockt, dann habe ich schon gedacht, okay, jetzt fange ich einfach an.
Die Gegend, das ist eine hügelige Landschaft in der ländlichen Schweiz, irgendwo zwischen den Ortschaften Uznach, Nefels und Kaltbrunn. In einer der unzähligen Kurven ist ihr Vater ums Leben gekommen. 1963 war das. Zoda del Buono war damals gerade mal 8 Monate alt, als ihr Vater unverschuldet in einem lindgrünen Käfer verunglückte.
Lindgrüne VW-Käfer gab es viele. Da saßen Menschen drin, die nichts von unserer persönlichen Käfertragödie wussten. Es ist ein Auto, das man gern anschaut. Fröhlich, ein brummendes, buntes Tier. Für viele war es ihr erstes Auto überhaupt, ein Freiheitsversprechen. Für uns war es der Tod.
In ihrem autofiktionalen Roman Seinetwegen begibt sich Zoda del Buono nun auf die Suche. Wer war ihr Vater? Wie genau hat sich dieser Unfall zugetragen und was wurde aus dem jungen Mann, der ihn verursacht hat? Über all diese Fragen habe sie nie mit ihrer Mutter sprechen können. Zu groß war die Angst davor, sie zu verletzen, alte, nicht verheilte Wunden aufzureißen.
Also es geht ja auch immer ums Schweigen. Und es gab bei uns ja eigentlich nichts Schlimmes zu verschweigen. Man hätte einfach über Vaters Tod sprechen können. Aber es ging nicht. Ich meine, es ging 60 Jahre lang nicht. Und ich habe jetzt von anderen Leuten wiederum gehört, dass meine Mutter mit denen durchaus über ihn gesprochen hat. Nur mit mir nicht. Wir konnten nicht miteinander reden. Und das finde ich auch interessant. Je mehr es dich betrifft, desto sprachloser wirst du oft.
Sachlich, mit fast schon wissenschaftlicher Präzision, beschreibt Zoda del Buono ihre Recherche zu Ernst Traxler, dem Mann, der ihren Vater auf dem Gewissen hat. Sie fährt übers Land, spricht mit Gastwirten, besucht Altersheime, hört sich in den Dörfern um, studiert alte Zeitungsartikel. Ihre Erkenntnisse notiert sie in kurzen, tagebuchartigen Einträgen. Zwischendurch streut sie Listen ein, eine Aufzählung prominenter Opfer von Autounfällen beispielsweise oder Statistiken zu Anzahl und Ursachen von Straßenunfällen.
Also ich suche quasi diesen Mann, der meinen Vater totgefahren hat, aber ich suche dann auch diese Gegend und dann erlebe ich da ja Dinge oder ich werde auf Dinge aufmerksam und dann geht das so clustermäßig weiter. Und ich liebe halt Bücher mit kurzen Texten. Ich selber liebe also Roland Barthes oder Georges Perec oder eben auch die Tagebücher von Max Frisch. Der schreibt ja nicht nur, was er erlebt hat, sondern der macht sich politische Gedanken.
Je mehr wir über Traxler erfahren, desto spannender wird es. Denn Zoda del Buono entdeckt zwischen sich und dem Mann, gegen den sie Zeit ihres Lebens ein tiefes Ressentiment gehegt hat, mehr Gemeinsamkeiten, als ihr lieb ist. Zumal auch sie mit Schuldgefühlen zu kämpfen hat. Weil sie ihren Vater nie kennengelernt hat, hat sie ihn auch nie vermisst.
Und jetzt, im Nachklapp, muss ich sagen, hat sich etwas, nicht eine Trauer, aber eine gewisse Traurigkeit eingestellt. Und die sehe ich jetzt schon. Und das ist eine Traurigkeit über das verpasste Leben, was dieser junge Mann mit 33 sein Leben verlieren musste. Und es ist aber auch eine Traurigkeit darüber, wie viele Menschen jeden Tag ihr Leben verlieren im Straßenverkehr. Einfach jeden Tag.
Aus den vielen kleinen Fragmenten entsteht im Laufe des Buches ein facettenreiches Bild. Vom kargen Leben auf dem Land, von Zoda del Buonos Vater, einem warmherzigen, aufstrebenden jungen Arzt aus süditalienischen, großbürgerlichen Verhältnissen. Von Ernst Traxler, der aus ärmsten Verhältnissen stammt und von seiner Mutter früh zur Adoption freigegeben wurde. und auf dem bis zum Schluss das Gefühl der Schuld lastet. Während die männlichen Figuren im Roman immer stärker an Kontur gewinnen, bleibt Zoda del Buonos Mutter hingegen schwer greifbar und doch von einem heldenhaften Nimbus umgeben. Sie ist die Frau, die nach dem Tod ihres Mannes ihr Leben in die Hand nimmt, nie wieder heiratet und erfolgreich Karriere macht, zu einer Zeit, als alle noch darüber die Nase rümpfen. So gesehen ist seinetwegen, auch wenn es vordergründig um den Vater geht, doch ein Roman über eine alleinstehende Frau in den 60er und 70er Jahren geworden. Berührend, scharfsinnig und lesenswert.
Constanze Alvarez war das über Zora del Buonos Buch Seinetwegen, erschienen bei C.H. Beck für 23 Euro. Morgen Abend übrigens liest Zora del Buono in Gräfelfing. Hier ist Michel Schock mit Anchorage.
I took time out to write to my old friend. I walked across that burning bridge. Mailed my letter off to Dallas, but her reply came from Anchorage, Alaska. She said, "Hey girl, it's about time you wrote. It's been over 2 years, you know, my old friend. Take me back to the days of the foreign telegrams and the all-night rock and roll in Asia. We was wild then. Hey Shell, you know it's kind of funny. Texas always seems so big, but you know you're in the largest state in the Union when you're anchored down in Anchorage. Hey girl, I think the last time I saw you was on me and Leroy's wedding day. What was the name of that love song you played? I forgot how it goes. I don't recall how it goes. Down in Anchorage, Leroy got a better job, so he moved. Kevin lost a tooth, now he started school. I got a brand new 8-month-old baby girl. I sound like a housewife. Hey, sir, I think I'm a housewife. Hey, girl, what's it like to be in New York? New York City, imagine that. Tell me, what's it like to be a skateboard punk rocker? Leroy says, send a picture. Leroy says, hello. Leroy says, I'll keep on rocking, girl. Yeah, keep on rocking. Hey, Shell, you know it's kind of funny. Texas always seems so big. But you know you're in the largest state in the Union when you're anchored down in Anchorage. Oh, Anchorage. Anchored down in Anchorage.
Sie hören Bayern 2. Den großen Erzähler Thomas Mann nimmt man gemeinhin nicht als Aktivisten wahr, zumal es in seinen Schriften einige Belege dafür gibt, dass er, was sich in Deutschland Aktivismus nennt, rundweg ablehnte, da es für ihn nichts anderes war als die Übertragung eines bestimmten Kunstgeschmacks und Temperaments ins Politische. Von heftig aktivischen Bedürfnissen, der Ruhe, der Betrachtung, dem epischen Behagen, der Sachlichkeit und Heiterkeit verächtlich abgeneigt, ganz auf das rapide, vehement bewegte, grass ausdrucksvolle gestellt, so schrieb Thomas Mann einmal, halte er wenig. Solche Sätze sollten uns allerdings nicht zu dem irrigen Urteil verleiten, dass der Literaturnobelpreisträger lebenslang jedwedem Aktivismus entsagt hat. Dass Thomas Mann nämlich durchaus ein politischer Aktivist war, zumal in der Zeit seines Exils in den Vereinigten Staaten als solcher so richtig zu sich kam, belegt der Münsteraner Literaturwissenschaftler Kai Siener in seinem neuen Buch »Was gut ist und was böse«. Thomas Mann als politischer Aktivist. Ich freue mich, dass Sie mir zugeschaltet sind. Grüß Gott, Professor Siener.
Ich freue mich auch. Guten Tag.
Ich hatte bis zur Lektüre Ihres Buches tatsächlich immer Thomas Manns Bruder Heinrich als den viel größeren Aktivisten eingeordnet, zumal es ja diesen Bruderzwist gibt zwischen den beiden. Thomas hatte 1916 den politisch ungleich engagierteren Heinrich, der, Zitat, literarischen Aktivisten Tugendhaftigkeit geziehen. Sie revidieren jetzt dieses Bild und schreiben, Thomas Mann war sowohl vor der Zeit des Ersten Weltkriegs und viel stärker noch danach sehr wohl selbst ein politischer Aktivist, wiewohl er sich selbst, soweit ich sehe, nirgendwo selbst als Aktivist bezeichnet hat, oder?
Doch, das hat er tatsächlich getan. Und zwar 1930 in einer großen Rede, die er eine deutsche Ansprache nannte, im Untertitel »Einen Appell an die Vernunft«. Da bezeichnet er sich selbst oder bekennt sich selbst zum sozialen Aktivismus, ganz ausdrücklich. Und er tut das in Reaktion auf das Wahlergebnis der Reichstagswahl 1930 mit einem sprunghaften Anstieg der NSDAP. Und er formuliert das dann in so einer Art lutherischem Pathos. Also er sagt, hier stehe ich kann nicht anders. Es ist mir nicht an der Wiege gesungen worden, sozusagen in den Protest zu gehen. Aber in dieser Situation kann auch der Künstler nicht anders, als sich aktivistisch am Prozess der öffentlichen Meinungsbildung und an der Politik ganz konkret zu beteiligen.
Und wenn wir die Zeit davor jetzt nochmal kurz in den Blick nehmen, also die Zeit des Ersten Weltkriegs, dann kommt 1918 die Zeit der Betrachtung eines Unpolitischen, jenes Buches, vor dessen Lektüre selbst Thomas Mann Leser meistens zurückschrecken, wie Sie schreiben. Und diese Betrachtungen von 1918 zeigen ihn uns als einen Künstler, der dem Aktivismus, gerade dem Pazifismus, denkbar fernsteht, der den Krieg ja feiert. Wie kam es zu dieser dezidierten Ablehnung des Aktivismus seinerseits in dieser Zeit?
Die Betrachtung eines Unpolitischen sind ein echtes Problem und ich will auch nicht alle Widersprüche und alle Diskontinuität, die da drin liegt, wegargumentieren. Was ich sagen kann, ist, dass man beim frühen Thomas Mann bis 1914 schon so einen protoaktivistischen, würde ich sagen, Gestus feststellen kann. Er tritt dort auf als engagierter Verfechter für die Freiheit der Kunst, für die Redefreiheit. Er solidarisiert sich mit einem Anarchisten wie Erich Mühsam. Das ist ganz erstaunlich. Mitnichten lag er in dieser Zeit in einem politischen Dämmerschlaf, wie es so häufig suggeriert wird. Und dann 1914 diese echte, krasse Wende hin zum Militarismus, zum nationalen Chauvinismus. Es ist ganz schwer zu begreifen, was da eigentlich passiert. Ich kann es nur vielleicht in zweierlei Hinsicht erklären. Erstens steht es in einer gewissen Kontinuität weniger mit Thomas Manns politischen Wirken vor 1914 als mit seinem erzählerischen Werk. Die Figuren, die Thomas Mann in seinen frühen Erzählungen uns vorstellt, Gustav von Aschenbach, Tonio Kröger, all diese Figuren sind ja der ständigen Gefahr der Regression ausgesetzt, des Hinabgleitens in Todesrausch, in Irrationalität, Gefahr, eben immer auch Schönheit, all diese Dinge. Und ich komme nicht umhin, diese Betrachtung eines Unpolitischen als einen großen regressiven Akt zu sehen, gewissermaßen, wie er im erzählerischen Werk immer wieder anzutreffen ist. Das ist vielleicht die eine Begründung. Und die andere ist, dass Thomas Mann uns hier eben auch vorführt, dass das politisch Vernünftige immer auch in dieser Gefahr der Regression ausgesetzt ist. Das, was da passiert, steht nicht im Zusammenhang mit dem, was vorher geschehen ist und auch nicht unbedingt mit dem, was hinterher geschehen ist in politischer Hinsicht, sondern bildet eben tatsächlich ein großes, bruchhaftes Ereignis in Thomas Manns politischer Biografie, verbunden mit der dezidierten Ablehnung des Aktivismus, den er selbst vorher in einer Vorabform sozusagen repräsentiert hat und zu der er sich später dann auch ausdrücklich bekennen wird.
So richtig los, Sie haben es eingangs schon angedeutet, geht es mit dem Aktivisten Thomas Mann ab Mitte der 1920er Jahre, als der von ihm sogenannte Hakenkreuz-Unfug der nationalsozialistischen Bewegung beginnt und die fragile Weimarer Republik erste Risse zeigt. Welcher Idee genau von Aktivismus hing Thomas Mann an?
Er hat keinen dezidierten Begriff von Aktivismus, den entwickelt er nirgendwo, wie ich überhaupt sagen würde, dass in politischer Hinsicht Thomas Mann niemand ist, der über scharfe, überzeugende Begrifflichkeiten verfügt. Das ist auch ein Problem der Thomas-Mann-Forschung gewesen. Bisher würde ich sagen, dass sie immer so sehr danach gefragt hat, ja, was meint er denn, wenn er von Demokratie, wenn er von Freiheit, wenn er von Aktivismus spricht. Er definiert es nirgendwo aus, sondern er führt es vor. Und wenn ich noch einmal hinweisen darf auf diese Rede, die deutsche Ansprache, diesen Appell an die Vernunft, da sieht man ganz deutlich, also die Rede, wo dieses Bekenntnis zum Aktivismus stattfindet, dort sieht man dann ganz deutlich, dass er arbeitet mit einer bewussten moralischen Zuspitzung, was gut ist und was böse. Hier wird eine klare, trennscharfe Linie gezogen zwischen diesen beiden Polen, dass er mit Polemik arbeitet, seine Sprache spitzt sich zu, mit einer ganz spezifischen Form von rhetorischer Aggressivität auch, mit der er da vorgeht, die ist kennzeichnend. Und drittens würde ich sagen, die gesamte performative Dimension. Er stellt sich auch selber mit seinem Körper vor ein Publikum und agiert es sozusagen in der Öffentlichkeit aus. Es gibt dann irgendwann später auch Reden, da wird er dann sagen, allein, dass ich hier stehe, ist schon eine Kundgebung. Etwa wenn er 1932 in einem Arbeiterheim in Wien auftritt oder wenn er Mitte der 30er Jahre vor einem jüdischen Publikum in der Schweiz auftritt. Allein mein Erscheinen vor Ihnen, vor diesem Publikum, ist eine Demonstration. So formuliert er es da. Und in diesen verschiedenen Elementen, diesen Gesten, die sich da bei Thomas Mann zeigen, würde ich sagen, artikuliert sich sein Aktivismus.
Im Zeitalter der Vereinfachung, so die Worte von Thomas Mann 1939, muss man sich auf eine Seite schlagen, muss man wissen, was gut und was böse ist. Das hat er erkannt. Man muss Partei ergreifen, man muss demonstrieren, auf Kundgebungen sprechen. Für ihn waren das auch Gesinnungskundgebungen. Die Leute muss man agitieren. Hat er sich in dieser Rolle des Agitierenden eigentlich wohlgefühlt oder ging ihm, dem ja sonst doch sehr auf Ruhe bedachten Romancier, dem Großschriftsteller, das auch manchmal contre-coeur?
Er hat im amerikanischen Exil eine Sammlung seiner politischen Schriften herausgegeben mit dem Titel Order of the Day. Also das, was zu tun ist, ist zu tun. Er hat sich dazu verpflichtet gefühlt. Er sagt bereits sehr früh, 1922, in einer Rede, die er von Deutscher Republik nennt und der sich erstmals zur Demokratie bekennt, zur Weimarer Republik. In dieser Rede sagt er, die Demokratie ist das, was wir gut zu machen haben. Darin liegt unsere Pflicht. Und ich glaube, dieses Pflichtbewusstsein kennzeichnet Thomas Manns politisches Engagement und seinen politischen Aktivismus ganz grundlegend. Ob er es gern getan hat, er hat wohl auch eine gewisse Lust gehabt an der Repräsentation, an dem großen Auftritt. Ist ja durch ganz Amerika gereist, hat wirklich Zehntausende Menschen erreicht mit seinen Reden, war zu Gast im Weißen Haus und so weiter und so weiter. Das alles hat er wohl auch genossen. Gleichzeitig hat er in den Tagebüchern immer wieder formuliert, dass ihn diese politische Arbeit eigentlich hinderlich ist, weil sie ihm eben vom literarischen Arbeiten abhält. Insofern ist das ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube also, er hat getan, was getan werden musste aus seiner Sicht. So würde ich es formulieren.
Und was man dabei bedenken muss, er war ja schon seinerzeit über 60 Jahre alt in seiner Hochzeit als Aktivist. Das heißt, als Aktivist definitiv ein Late Bloomer.
Das kann man so sagen. Und das ist auch tatsächlich eines der ganz erstaunlichen Erscheinungen in Thomas Manns politischer Biografie, diese große Mobilität dann eben noch im doch auch fortgeschrittenen Alter, Mobilität in einem doppelten Sinne, würde ich sagen. Also als er nach Amerika kommt ins Exil, findet da ein großer Prozess der kulturellen Aneignung statt. Also er nähert sich Amerika an, er bereist das ganze Land, hält sich mitnichten nur in den edlen akademischen Kreisen der Küstenregion auf, sondern bereist auch das amerikanische Heartland, ist sich da eigentlich für nichts zu schade. An kleinen Universitätsstädten hält er da seine Reden vor, in Frauenclubs, bei kleinen politischen Vereinigungen, immer wieder in Synagogen, muss man sagen, hält er seine politischen Reden. Das auf der einen Seite räumliche Mobilität, aber auch gedankliche Mobilität. Das ist vielleicht ein Punkt, der mich am meisten auch begeistert und fasziniert am politischen Thomas Mann. Diese Fähigkeit und die Bereitschaft, immer wieder das einmal für richtig Erkannte doch auch wieder zu revidieren, neu zu denken. Und das auch wieder öffentlich dann zu vertreten. Man hat ihm da in der Vergangenheit oft Wankelmütigkeit vorgeworfen. Und ich glaube, das ist ein ganz falscher Vorwurf, sondern er ist wirklich in einem demokratischen Sinne gedanklich flexibel geblieben. Er sprach da früh einmal von der Republik als innerer Tatsache. Und die hat er, glaube ich, wirklich mustergültig repräsentiert.
Ein Hauptaugenmerk des Aktivisten Thomas Mann, Herr Siener, richtete sich, und das führen Sie aus, auf die Unterstützung jüdischer zionistischer Gruppen und Vereine seit den 1920er Jahren. Er gehörte zum Beispiel dem Komitee Pro-Palästina an, was wohlgemerkt natürlich keine pro-palästinensische, sondern eine pro-zionistische Vereinigung war. Er sorgte 1953 sogar noch dafür, dass die Erlöse aus dem Verkauf einer Faksimile-Ausgabe seiner Erzählung Die Betrogene an Kinder und Jugendliche in Israel gingen. Das ist eine in der Tat von Ihnen erstmals beleuchtete Seite Thomas Manns. Und mir ist in dem Zusammenhang Thomas Meyers Hannah Arendt-Biografie eingefallen, in der ja auch erstmals Arendt als Aktivistin dezidiert porträtiert wird, die in den 1930er Jahren aus dem Pariser Exil heraus jüdische Kinder und Jugendliche aus Nazi-Deutschland herausholte und nach Palästina brachte. Dieser lange auch kaum beachtete Hannah Arendtsche Aktivismus unterscheidet sich vom Thomas Mannschen aber schon dadurch, dass Thomas Mann sich allein auf die Kraft des Wortes verließ, oder?
Auf die Kraft des Wortes in einer Hinsicht, aber eben auch auf die Kraft des Auftrittes, auf die Kraft der Medien. Das ist mir ganz wichtig. Thomas Mann ist sich ab einem bestimmten Punkt sehr, sehr bewusst darüber, wo er wie auftritt, in welchen Organen er mit seinen Worten erscheint. Er ist, man könnte sagen, wirklich ein Medientechniker und er wird da immer mehr. Diese performative Dimension, die eben auch dieses handelnde, praktische, man könnte sagen eben auch aktivistische ausmacht, auf die kommt es mir auch sehr an in diesem Buch. Und wenn Sie den Zionismus ansprechen, das ist tatsächlich eine erstaunliche Facette, die zumindest nicht im öffentlichen Bild von Thomas Mann so vorkommt. Es ist, ich will gar nicht behaupten, dass es das zentralste, wichtigste Thema ist, das den politischen Thomas Mann umtreibt. Aber es ist eines derjenigen Themen, die ihn doch am beharrlichsten beschäftigen. Das beginnt nämlich schon im Jahre 1907 mit vielen Wandlungen, mit vielen Veränderungen, Umakzentuierungen geht es dann bis in die späten 40er Jahre, sogar 50er Jahre hinein. Das ist eigentlich durchgehend da. Und was mir dann auch wichtig wäre, um es an diesen Aktivismus zurückzubinden, ist, dass es in den 20er Jahren das Eintreten für den Zionismus bei Thomas Mann ganz klar auch ein Signal gegen rechts ist. Das ist vielleicht mal wichtig. Er nimmt halt den grassierenden und immer weiter eskalierenden Antisemitismus in der Weimarer Republik sehr klar war und seine Solidarisierung mit den zionistischen Bewegungen der Zeit ist also auch immer ein Akt der Solidarisierung, der aktiven Solidarisierung, den er da vollzieht.
Sie haben, Herr Siener, Ihr Buch in diesem Frühsommer in Princeton abgeschlossen. Dort auf dem Campus ist Hannah Arendt heute eine große Ikone, Thomas Mann eher weniger, schreiben Sie. Die Uni dort stand und steht, wie so viele Unis, unter dem Eindruck studentischer Protestcamps, pro-palästinensischer vor allen Dingen. Man hat den Eindruck, dass sich die Diskussionskultur gerade durch diese Aktivisten, die in ihrem selbstbesoffenen Rigorismus und ihrer gewalttätigen Allüre, um ein Thomas Mannsches Wort, was Sie da zitieren, aufzugreifen, andere Ansichten ja niederbrüllen, nicht zum Besseren entwickelt hat. Wäre es auch angesichts dessen nicht an der Zeit, einen Blick zu werfen auf Thomas Manns Aktivismus, der die Ambiguität von Problemen und Konfliktlagen ja durchaus nicht leugnet?
Die leugnet er in der Tat nicht. Und ich glaube, gerade in der Bereitschaft, Dinge neu zu denken, sich selbst zu revidieren, da liegt ein wirklich vorbildlicher Zug dieses Aktivismus von Thomas Mann. Es ist dort angelegt. Was man nicht unterschätzen sollte, ich glaube, Thomas Mann ist sich schon sehr klar darüber bewusst, dass man in bestimmten Situationen Menschen nicht mehr überzeugen kann, sondern gegen sie vorgehen muss. Also nochmal zurück auf diese Rede, ein Appell an die Vernunft, die für mich ein Schlüsseltext ist, 1930. Eine Rede, die dann ja gesprengt wird von Goebbels persönlich beorderten SA-Leuten, von den Gebrüdern Jüngern und anderen sozusagen. Also aktiv wird diese Rede gestört und es ist ihm völlig klar, dass hier kein demokratischer Meinungsstreit mehr möglich ist, sondern er geht dann eben rhetorisch hart gegen diese Politik, die da betrieben wird und gegen dieses Meinungsklima vor. Da ist er schon sehr deutlich, aber eben in der Position nie verhärtet. Das ist immer ein bewusster Akt, ein bewusster, Sie haben das Zitat vorhin gebracht, eine bewusste Entscheidung eben auch, Dinge in bestimmten Situationen zu vereinfachen, sie moralisch, rhetorisch, performativ zuzuspitzen, aber dann auch wieder die Position zu verändern im Lichte der jeweiligen historischen Erfahrungen. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, woran man sich ein Vorbild nehmen kann, sich nicht zu verhärten, sondern im Denken flexibel zu bleiben.
Das sagt Kai Siener. Sein Buch Was gut ist und was böse. Thomas Mann als politischer Aktivist ist sehr zu empfehlen und bei Propylen erschienen für 24 Euro. Herr Siener, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und das Gespräch.
Herzlichen Dank. So long, you did me wrong. So
yourself.
Hawthorne mit The Walk, einem Titel aus dem Jahr 2011. Sie hören Bayern 2. Vor 10 Jahren war hier bei mir im Büchermagazin der Medienwissenschaftler Lutz Hachmeister zu Gast, um über sein Buch Heideggers Testament, der Philosoph, der Spiegel und die SS zu sprechen. Dieses Buch Hachmeisters drehte sich um jenes berühmte 1966 geführte und dann bis zu Heideggers Tod 1976 sekretierte, also unter Verschluss gehaltene Spiegelgespräch mit Martin Heidegger, das schon deshalb legendär ist, weil es das einzige Spiegel-Interview überhaupt ist, an dem das Hamburger Nachrichtenmagazin nicht die Rechte hält. Das heißt, man kann es im Gegensatz zu allen anderen Spiegelartikeln der vergangenen Jahrzehnte nicht online nachlesen. Singulär ist dieses Interview aber noch in ganz anderer Hinsicht und die Hintergründe dieses Trophäen-Interviews, seine ganze Entstehungsgeschichte, hatte Lutz Hachmeister erstmals in seinem erhellenden Buch recherchiert. Ich habe mit Hachmeister damals darüber gesprochen, dass die beiden Interviewführer Rudolf Augstein und Georg Wolf die Suspendierung journalistischer Standards in Kauf nahmen dafür, dass der Philosoph Martin Heidegger ihnen dieses begehrte Interview gewährte. Zum Beispiel versicherte Augstein schon im Vorhinein in einem Brief, Heidegger müsse keine inquisitorischen Fragen gerade zur Nazizeit fürchten. Ein wörtliches Zitat Augsteins und eine journalistische Bankrotterklärung.
Heidegger durfte im Grunde gut vorbereitete Verteidigungsstrategien darlegen über seine Zeit als NS-Rektor in Freiburg. Das ist ihm auch so versichert worden im Vorhinein. Es war ein Legitimationsinterview mit sehr wenigen kritischen Fragen, kritischen Interventionen von Seiten der Spiegel. Das war die Geschäftsgrundlage. Sonst, das muss man allerdings auch sagen, hätte sich Heidegger überhaupt nicht bereit erklärt, mit Augstein und Wolf zu sprechen.
Ja, kein Wunder, dass Heidegger sich im Anschluss dann an das etliche Male redigierte und von ihm schlussendlich autorisierte Interview auch sehr befriedigt gezeigt hat über das Ergebnis. Sie hatten ja, Herr Hachmeister, als erster quasi die Gelegenheit, die Tonbandaufnahme, also das Original, sich anzuhören. 1 Stunde und 40 Minuten lang dieser Mitschnitt und 1 Stunde 40 Minuten Servilität und Untertänigkeit?
Ja, auf jeden Fall im ersten Teil des Gesprächs, als es also um Heideggers nationalsozialistisches Engagement geht, da kann er einfach behaupten, ich habe die Bücherverbrennung in Freiburg verboten, dafür gibt es keinen einzigen Beleg, die ist ins Wasser gefallen buchstäblich, weil es stark geregnet hat an dem Tag in Freiburg, und er behauptet andere heroische Akte des Widerstandes, er stellt sich in die Nähe der Weißen Rose mit ihrem Ableger in Freiburg, also alles Dinge, für die es keinerlei Beleg gibt, aber der Spiegel fragt nicht einmal nach, warum er denn in die NSDAP eingetreten ist, zusammen mit seiner Frau, also welchen Grund das gehabt haben könnte. Also da werden jede Grundlage des, sagen wir mal, auch nur chronikalischen Fragens wird fallen gelassen. Im zweiten Teil des Gesprächs, als es so um Kybernetik, moderne Kunst geht, da wird der Spiegel dann etwas aufmüpfiger und kritischer, die beiden Interviewer. Also Heidegger kann sich nicht anfreunden mit wesentlichen Strömungen der modernen Kunst, und da geben sich dann Augstein und Wolf schon zeitgemäßer und fragen doch kritischer nach.
Soweit Lutz Hachmeister 2014 hier auf Bayern 2 über das legendäre Spiegel-Interview mit Martin Heidegger. Lutz Hachmeister ist in diesem Jahr im Alter von 64 Jahren gestorben, sehr früh. Und posthum ist nun sein letztes Buch erschienen. Auch dieses Buch widmet sich mehreren Interviews, und zwar denen, die Adolf Hitler gegeben hat in den Jahren 1923 bis 1944. Hitlers Interviews, der Diktator und die Journalisten heißt dieses Buch. Es ist Lutz Hachmeisters publizistisches Testament. Hachmeister hat die Branche damit, hat der Branche damit viel Stoff zur Selbstkritik hinterlassen. Stefan Bergholz stellt dieses Buch vor.
Journalisten in demokratischen Mediensystemen sollten sich immer fragen, ob letztlich die Propagandaeffekte für den Tyrann, der häufig mit Großmachtansprüchen auch demokratische Systeme des Auslands aushebeln möchte, ob die nicht gewichtiger sind als alle kurzfristigen Nachrichtenwerte und Scoops.
Lutz Hachmeister liefert in seiner Bestandsaufnahme eine Fülle von abschreckenden Beispielen für die Eitelkeit, Sensationsgier und den Opportunismus einer Branche, die weitgehend frei von Selbstkritik ist. Selbst Dorothy Thompson kommt nicht gut weg. Von ihr stammt das bekannteste aller Hitler-Interviews. Sie wird als US-Veteranin der Deutschland-Berichterstattung bezeichnet. Als sie Ende 1931 zu Hitlers Salon vorgelassen wird, so schreibt sie, sei sie noch der festen Überzeugung gewesen, dem künftigen Diktator von Deutschland zu begegnen. Doch im Nu wandelt sich ihr Eindruck.
Keine 50 Sekunden später war ich ziemlich sicher, dass dies nicht der Fall war. Es brauchte nur ungefähr diese Zeit, um die verblüffende Bedeutungslosigkeit dieses Mannes zu ermessen, der die Welt in Atem hielt. Er ist formlos, fast gesichtslos, ein Mann, dessen Miene einer Karikatur gleicht. Ein Mann, dessen Körperbau knorpelig wirkt, ohne Knochen. Er ist belanglos und redselig, von schlechter Haltung und unsicher. Er ist die Verkörperung des kleinen Mannes.
Eine fatale Fehleinschätzung. Zudem habe Thompson inhaltlich wenig aus Hitler herausholen können, urteilt Hachmeister. Das Hauptaugenmerk vieler Journalisten war ohnehin eher auf äußere Umstände des Interviews gerichtet, auf die Physiognomie des Diktators oder die besondere Atmosphäre der Zusammenkunft. Äußerlichkeiten interessieren Journalisten offenbar häufig mehr als die Inhalte, entnimmt man Hachmeisters Bestandsaufnahme. John Cudahy, ehemaliger US-Botschafter in Belgien, sonnte sich 1941 nach seiner Begegnung auf dem Berghof in blumigen Beschreibungen und rühmte die große Halle und das riesige versenkbare Fenster.
Wie ein Schaufenster, das fast die gesamte Vorderseite einnahm und den Blick auf den spektakulären Untersberg freigab, der weiß und prächtig in der Sonne gleißte. Tief unten lag das Dörfchen Obersalzberg. Menschen arbeiteten auf den gepflügten Äckern, und hinter einem grünen Tal aus Licht und Schatten träumte in der Ferne Salzburg.
Es war im Grunde Hitlers letztes Interview, schreibt Hachmeister. Immerhin geißelte US-Innenminister Ickes in einem empörten Artikel in der New York Times John Cudahy als Einfallspinsel und unfreiwilliges Sprachrohr der Faschistenbande.
Er hatte nur Augen für die Blumen. Was sich hinter den Blumen verbarg, sah er nicht. Die Konzentrationslager, die Morde, die Folter, das massenhafte Verhungern lassen ganzer Völker.
Hachmeister hat eine beeindruckende Recherche unternommen, die freilich nicht unbedingt neue Erkenntnisse für die Hitlerforschung enthält. Aber die Propaganda des Diktators wird deutlich. Hitlers mörderischer Antisemitismus ist in diesen Interviews kaum zu finden. Der Zerstörer Europas gibt sich konziliant. Viele möchten es ihm abnehmen. Im März 1932 stellt sich Hitler einer linken französischen Zeitung, L'Œuvre, das Werk. Hitler als Friedensfreund.
Man hat gesagt, Hitler bedeutet Krieg. Ich will Ihnen versichern, mein Sieg wird die deutschen Beziehungen mit dem Ausland in keinster Weise ungünstig beeinflussen können. Der Frieden in Europa, ich sage es noch einmal, wird nicht gestört werden, es sei denn, ein Land will das und wir werden das nicht sein.
Die Einblicke in die Journalistenbranche sind höchst aufschlussreich und wenig schmeichelhaft. Hachmeister hat auch eine lange Reihe weitgehend unterbeleuchteter Memoirenliteratur gesichtet. Darin werden Begegnungen mit dem Diktator zumeist schmeichelhaft ausgeschmückt. Und mit einem Zitat des französischen Mediziners und Soziologen Gustave Le Bon aus seiner Psychologie des Foules von 1895 beleuchtet Hachmeister das leichte Spiel von Potentaten und Diktatoren. Der französische Autor spricht über Massenpsychologie und die Macht von Täuschungen.
Nie haben die Massen nach Wahrheit gedürstet. Von den Tatsachen, die ihnen missfallen, wenden sie sich ab und ziehen es vor, den Irrtum zu vergöttern, wenn er sie zu verführen vermag. Wer sie zu täuschen versteht, wird leicht ihr Herr. Wer sie aufzuklären sucht, stets ihr Opfer.
Interviews mit Diktatoren oder Autokraten seien weitgehend sinnlos, behauptet Lutz Hachmeister mit Blick auch in die Gegenwart. Denn solche Interviews dienten im Allgemeinen nur der Propaganda des Diktators oder Autokraten. Journalisten verkämen zu Stichwortgebern. Hachmeisters Buch sollte Pflichtlektüre für die Medienbranche sein.
Das sagt Stefan Bergholz über Lutz Hachmeisters Buch Hitlers Interviews, der Diktator und die Journalisten, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch für 28 Euro.
Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me in my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free from all of the things that I used to be? Rewrite my history. Who says I can't be free? It's been a long night in New York City. It's been a long night in Baton Rouge. I don't remember you looking any better. But then again, I don't remember you. Who says I can't get stoned? Call up a girl that I used to know. Fake love for an hour or so. Who says I can't get stoned? Who says I can't take time? Meet all the girls in the county line. Wait on fate to send a sign. Who says I can't take time? It's been a long night in New York City. It's been a long night in Austin too. I don't remember you looking any better. But then again, I don't remember you. Who says I can't get stoned? Plan a trip to Japan alone. Doesn't matter if I even go. Who says I can't get stoned? It's been a long night in New York City. It's been a long time since 22. I don't remember you looking any better. Then again, I don't remember you.
Das war John Mayer mit Who Says. Und wer sagt denn, dass nicht auch Kinderbücher bei uns hier und da mal eine Rolle spielen im Büchermagazin? Heute ist meine Kollegin Lilly Ruge im Studio, um 3 Kinderbücher vorzustellen. Und die befassen sich allesamt mit dem Thema künstliche Intelligenz. Denn auch auf dem Kinderbuchmarkt spielt KI eine zunehmend große Rolle, und zwar als Thema für Geschichten eben. Lilly Ruge, die familiärbedingt gerade eher Kinderbücher liest als Romane, hat 3 davon mitgebracht und die beschäftigen sich eben mit dem Thema KI. Hallo, Lilly.
Hallo, Knut.
Wie wird das Thema denn dort aufgegriffen?
Ja, also manche gehen erstmal ganz offen an das Thema ran und fragen sich, welche Rolle kann KI in modernen Familien spielen? Zum Beispiel im Buch Mariebot von Lisa Sabot für Kinder ab 9 Jahren. Da geht's um Familie Kaliske, die einen ziemlich wuseligen Alltag hat. Beide Eltern sind berufstätig, oft gestresst, oft bis spätabends unterwegs. Und auf die Geschwister Finn und Carla passen dann Babysitter im Teenageralter auf, die beiden Kinder einfach nur die Gurken nennen.
Die Gurken, eine Gurkentruppe als Aufpasser, klingt nicht gerade, als seien die besonders kompetent im Umgang mit Kindern.
Nee, die sind eher so der Typ, ich guck mal hier fern und überlass die Kinder sich selbst. Aber es scheint dann eine Lösung zu geben. Auf einer Robotermesse trifft die Familie Kaliske ein Kindermädchen, das kein Teenager ist, sondern aus Metallteilen und Mikrochips besteht und ziemlich kompetent zu sein scheint. Sie hilft nämlich dem jüngeren Bruder, als der sich gerade zu verlaufen droht. Kurz danach zieht genau so ein Babysitter-Roboter namens Marie auch bei Familie Kaliske ein. Und jetzt geht's um wirklich grundlegende Fragen im Zusammenleben von KI und Menschen. Kann künstliche Intelligenz Gefühle erlernen? Und können Roboter wirklich Care-Arbeit übernehmen, nur weil die Eltern zu beschäftigt sind?
Ja, und welche Antworten liefert das Buch da?
Also die Figur des Roboters ist schon sehr emotional geschrieben. Die entwickelt tatsächlich irgendwann sowas Ähnliches wie Gefühle, beziehungsweise diese Frage wird so ein bisschen offen gelassen in dem Buch. Aber eine Frage, die wird ganz entschieden beantwortet, und zwar: eine Familie ersetzen, das kann kein Roboter der Welt.
Ich frage mich bei Geschichten wie dieser, ist es eigentlich ein Problem, wenn künstliche Intelligenz in Kinderbüchern ja sehr menschenähnlich erscheint?
Ja, also tatsächlich ist das so ein bisschen schmaler Grat. Auf der einen Seite warnen KI-Experten und Expertinnen total davor, dass man KI und die Technologie zu vermenschlichend darstellt, weil man dann so ein bisschen die Gefahren, die auch da drin stecken, unterschätzt. Auf der anderen Seite geht es aber darum, überhaupt mal erstmal so ein Interesse bei Kindern für das Thema zu entwickeln. Und da funktionieren halt immer noch sehr gut emotionale Geschichten.
Du hast da auch ein Sachbuch mitgebracht.
Ja, das ist schon letztes Jahr rausgekommen und heißt Was ist künstliche Intelligenz? Geschrieben hat es Angelika Zahn, die arbeitet als Journalistin ganz viel zu naturwissenschaftlichen Themen und hat sich in diesem Buch vorgenommen, künstliche Intelligenz so zu erklären, dass sie jeder von 8 bis 88 versteht.
Und, gelingt's?
Ja, ich sag mal so, das Buch ersetzt jetzt kein Studium der Informatik, aber dafür liefert es handfeste Beispiele, etwa wie Gesichtserkennung funktioniert, die viele von uns ja täglich auf dem Smartphone nutzen. Und illustriert ist das Ganze teilweise wie ein Comic von der Illustratorin Lena Hesse. Und das macht das Thema ziemlich schön anschaulich. Das Buch ist aber auch kritisch der KI gegenüber. Wusstest du zum Beispiel, dass eine Anfrage über ChatGPT 10-mal so viel CO2 verbraucht wie eine Google-Suche?
Nee, muss ich gestehen. Ich wusste, dass das viel Energie frisst, aber wie viel genau, das wusste ich nicht.
Ja, ist schon heftig. Also genau solche Fakten stehen eben in dem Buch. Und in der zweiten Hälfte geht es dann auch ziemlich tief rein ins Thema mit Fragen wie, kann eine KI eigentlich sowas wie eine Moralvorstellung entwickeln?
Das wirkt ja auf mich schon recht anspruchsvoll, wenn man überlegt, worum es früher in Kinderbüchern so gegangen ist. Also um jetzt mal ganz früher zu sagen, um Rotkäppchen, die im Wald einem Wolf begegnet zum Beispiel.
Ja, total. Geht mir ähnlich. Und ich finde, Leuten, die es da so geht, die können sich vielleicht mal das Buch Molly Blume von Wilke Mehling zu Gemüte führen. Molly mag es nämlich analog. Die macht gern Spaziergänge, beobachtet die Blumen im Park. Aber wenn sie ihren Eltern davon erzählen will, dann sind die schon wieder dabei, irgendwelche Nachrichten in ihr Smartphone zu tippen oder die News zu scannen.
Ganz so wie in der Realität.
Ja, ich würde lügen, würde ich sagen, dass nicht sowas Ähnliches in meiner Familie vielleicht auch schon mal vorgekommen ist. Irgendwann reicht es dann aber Molly und sie ergreift eine drastische Maßnahme. Sie sperrt ihre Eltern ohne Smartphone in den Keller. Klingt erstmal schlimm, Aber diese Intervention bringt am Ende die ganze Familie wieder näher zusammen.
Das gefällt mir sehr gut. Kinder sperren ihre Eltern mal ein wegen übermäßigem Smartphone-Gebrauch. Moderne Technik und künstliche Intelligenz, immer wieder Thema in Kinderbüchern, die sich einig sind, ersetzen kann sie insbesondere die Eltern-Kind-Beziehung auf keinen Fall. Wer mehr Kinderbuchtipps für jedes Lesealter braucht, findet sie auf BR24. In der Kulturrubrik hat Lilli Ruge eine ganze Liste davon für Sie zusammengestellt. Lilli, tausend Dank.
Danke dir.
Vielleicht haben Sie jetzt ja auch den ein oder anderen Tipp für ein Weihnachtsgeschenk erhalten durch diese Vorstellung. Und damit sind wir schon fast wieder am Ende unseres Büchermagazins und am Ende steht auch heute unser literarisches Rätsel. In unserer letzten Ausgabe suchten wir nach Oberschwester Mildred Ratchet aus Ken Keseys Einer flog über das Kuckucksnest. Gewusst hat's neben vielen anderen Annemarie Miesel aus Schrobenhausen. Gratulation, Ihr Wunschbuch geht Ihnen zu. Heute nun suchen wir nach einer anderen weiblichen Figur aus einem weltberühmten Roman. Erraten Sie, wer hier in den Pferdeschlitten steigt.
Servus, ich bin's, die Wahlliebe, darf's nicht hingehen.
Zurück zum Berghof. Endlich ist hier was los.
Ja, Fastnacht nennt man das in der Schweiz. Also auf geht's, fahren wir. Da darf man alles machen, was in der Fastenzeit verboten ist.
Verbotenes habe ich da oben fast vergessen. Unter diesen Kranken fühlt man sich lebendig begraben.
Aber heute steigt bestimmt eine Party.
Bien sûr. Ich setze mir eine Faschingsmütze auf und ziehe mein neues goldbraunes Seidenkleid an. Mit freien Armen.
Oh la la, da wollen sie das wohl richtig krachen lassen.
Es wird ihn verrückt machen.
Ihn? Aha, wen denn?
C'est bourgeois, humaniste et poète. Voilà l'amour au complet, comme il faut.
Also außer Alma und Poet habe ich nichts verstanden.
Ich glaube, er ist meinen Kirgisinnen-Augen verfallen.
Das wäre durchaus möglich.
Eigentlich wollte er nur ein paar Wochen bleiben. Aber jetzt ist er schon 7 Monate hier. Wahrscheinlich werden 7 Jahre daraus.
Und Sie sind aber sicher, dass Ihre Zuneigung auf Gegenseitigkeit beruht, ja?
Er besitzt ein Porträt von mir. Wahrscheinlich starrt er es stundenlang an und wird darüber melancholisch.
Ach, das könnte zu einem grüblerischen Poeten passen.
Nehmen Sie ein Glas Champanskoje. Nur zu.
Also gut, weil Fasching ist.
Na zdrowie.
Na zdrowie. Hui, der perlt aber lecker.
Ich werde ihn duzen, meinen Karnevalsprinzen. Dann sage ich ihm, dass er sehr witzig ist. Obwohl er keinen Tropfen Blut im Kopf hat.
Sie können schon fies sein, oder?
Was liegt in meiner Natur? Bei diesem jungen Mann brauche ich all meine Verführungskünste.
Ich bitte Sie, wer kann Ihnen denn widerstehen?
Sie kennen ihn nicht. Er wird stundenlang von Mystik und Vornehmheit und Frömmigkeit und Ewigkeit reden.
Ja, das klingt nicht einfach.
Wird schon werden, wenn er genug Bowle getrunken hat. Vielleicht leihe ich ihm etwas. Eine Kleinigkeit.
Ja, zum Beispiel einen Stift.
Genau. Dann muss er auf mein Zimmer kommen, um ihn mir zurückzugeben.
Da wären wir, der Berghof.
Und morgen reise ich ab. Après dîner.
Ehrlich? Sind Sie schon geheilt?
Eigentlich nicht.
Dann kommen Sie wahrscheinlich wieder.
Das fragt sich. Es fragt sich vor allem, wann?
Erraten, nach wem gesucht ist? Ihre Antwort schreiben Sie bitte an den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Kultur Aktuell, Kulturleben 81011 München oder an kulturleben@br.de. Vergessen Sie bitte nicht, uns Ihr Wunschbuch aus dieser Sendung zu nennen. Das war das Büchermagazin. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Korzen.